dass wir dich gemeinsam anbeten können, dich gemeinsam in den Mittelpunkt stellen können, Herr. Und ich bitte dich für diesen Morgen, dass du Veränderung schenkst, dass du Begegnung schenkst und ja, dass dieser Morgen für uns alle zu einem Segen wird und wir alle ein bisschen verändert hier wieder rausgehen. Amen. Einen guten Morgen. Es ist wirklich sehr, sehr schön, hier zu sein. Ich habe es sehr vermisst, in den Gottesdienst zu gehen, in die Gemeinde zu gehen. Ich war jetzt für 7,5 Monate ungefähr in Kamerun. Und als ich nach Kamerun gegangen bin, habe ich damit gerechnet und ich habe mich darauf eingestellt, dass ich die warme Dusche vermissen werde. Ich werde es vermissen, alleine duschen zu gehen, ohne dass mir 20 Tiere dabei zugucken. Ich werde mein gemütliches Bett vermissen. Ich werde meine Familie vermissen. Aber womit ich irgendwie nicht ganz so gerechnet habe, war, wie sehr ich Gemeinde vermissen werde. Wie man ja so schön sagt, man weiß erst zu schätzen, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Und genau das war bei mir der Fall, was Gemeinde angeht. Und umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt hier sein kann und dass Gottesdienst wieder stattfindet, dass ich euch ja in realer Person wiedersehen kann und nicht nur in digitaler Form. Genau, für die mich nicht kennen, ich stelle mich immer kurz vor, mein Name ist Rahel, ich bin 20 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und bin dann im August für 7,5 Monate nach Kamerun gegangen mit einer Missionsorganisation von unserem Gemeindeverband. Vielleicht einmal die Karte kurz. Ja, genau. Einmal, damit ihr ungefähr einordnen könnt, wo Kamerun liegt. In Kamerun selber waren wir in Gaoundere stationiert. Das liegt, ja genau, in der Mitte, da wo der rote Pfeil ist. Ich weiß nicht, ja doch, kann man gut sehen. Genau. Und auch einmal, damit ihr das für nachher ein bisschen einordnen könnt, weiter unten, da wo das rote Viereck ist, ist Yaoundé, das ist die Hauptstadt, wo wir auch dann des Öfteren und vor allem am Ende hin mussten und ja, die Stadt ist ein bisschen wichtig. Und ja genau, also heute stehe ich hier oben, um euch ein bisschen über Kamerun zu erzählen, euch ein bisschen mit auf meine Reise durch Kamerun zu nehmen. Und dort in Kamerun waren wir eine Gruppe von 6 Freiwilligen, ja wir waren 6 Mädels, die alle ungefähr in meinem Alter waren. Und heute soll es aber nicht um Kamerun als also im Allgemeinen gehen, sondern hauptsächlich um die letzten 3 Wochen, die wir dort waren. Damit ihr aber trotzdem einen kleinen Einblick von unserer Zeit dort bekommt, hat Lisa Madita, die auch hier in die Gemeinde geht und die dort mit mir war, ein kleines Video für euch zusammengeschnitten, was ich euch jetzt gerne erst einmal zeigen möchte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen kleinen Einblick in unsere Zeit dort bekommen. Und wie ihr dort gesehen habt, haben wir sehr viel mit Kindern zusammengearbeitet. Wir haben dort an einer Schule und einem Kindergarten von der Mission selber unterrichtet und geholfen und wir haben Kinderevangelisationen abgehalten und sind in der Stadt, wo wir gelebt haben, immer an verschiedene Orte gefahren und haben dort ein Programm für die Kinder abgehalten, haben dort mit den Kindern Lieder gesungen, haben mit den Kindern gespielt, haben Andachten gehalten, haben Theaterstücke vorgespielt und haben einfach versucht, ja, den Kindern eine schöne Zeit zu gestalten und auch die Liebe Gottes den Kindern näher zu bringen und weiterzugeben. Kamerun ist ein sehr muslimisches Land, aber auch ein Land, das sehr vom Okkultismus geprägt ist, also sehr viel mit Zauberinnen und Zauberei und so. Und umso mehr brauchen diese Leute Jesus. Und ja, das haben wir halt versucht, dort ein bisschen ja, zu verbreiten und den Leuten das Evangelium näher zu bringen. Und Kamerun und wahrscheinlich auch einige andere afrikanische Länder im Allgemeinen bieten ja auch einfach aufgrund des Zustandes des Landes nicht unbedingt die gleiche Sicherheit wie hier in Deutschland. Also weil das Land einfach in einem schlechteren Zustand ist, weil die ärztliche Versorgung nicht die gleiche ist wie hier in Deutschland. Und dadurch ist man einfach, wenn man sich in solch einem Land befindet, mehr darauf angewiesen, dass Gott bei einem ist, dass Gott ja seine schützende Hand über einen hält und ja auf uns aufpasst. Und dieses, dass ja Gott seine schützende Hand über mich hält und dass Gott auf mich aufpasst, hat für mich so ungefähr schon 1-2 Monate, bevor ich nach Kamerun dann geflogen bin, angefangen. Und zwar war ich dort für ja, ein längeres Wochenende mit einer Freundin in London. Und wir hatten eine Unterkunft in einer Gegend, die vermutlich nicht zu der besten Gegend Londons gehört, war uns aber leider vorher nicht so bewusst, aber dann saßen wir da halt und ja, an einem Abend sind wir wieder aus der Metropole, also dort, wo man sich als Tourist halt hauptsächlich aufhält, wieder zurück zu unserer Unterkunft gefahren und saßen in der Straßenbahn und es war so eine sehr, sehr lange Straßenbahn, ohne dass da irgendwie Abteile abgetrennt waren und die Bahn war auch relativ leer. Und da an irgendeiner Station ist eine Gruppe von 6, 7 jungen Jungs eingestiegen, die, ich weiß nicht, so 1-2 Jahre jünger waren als wir, so 16, 17, 18, und haben sich so um uns herum gesetzt. Also es hat sich nicht bedrohlich angefühlt, aber sie saßen halt um uns herum und haben dann ein Gespräch mit uns angefangen. Und ich habe das Ganze irgendwie nicht so ernst genommen, ich fand es ein bisschen witzig irgendwie und ich bin dann auf dieses Gespräch eingegangen und habe mich mit den Jungs unterhalten. Dieses Gespräch hat sich dann allerdings ziemlich schnell in eine Richtung entwickelt, die ja ziemliches Unbehagen in uns ausgelöst hat. Und wir echt ein bisschen Sorgen um unser Wohlbefinden hatten, weil sich dann auch noch zu allem Überfluss herausgestellt hat, dass die Jungs am Ende an der gleichen Station mit uns aussteigen werden. Und wir haben echt ein bisschen Panik gekriegt und waren so, Mist, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt jemanden ansprechen? Müssen wir um Hilfe fragen? Steigen wir einfach früher auf und rennen? Und ja, wir wussten einfach nicht, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Und dann ist mir eingefallen, dass in der Bibel steht, wir sollen unsere Feinde segnen. Und dann ich habe es nicht laut gemacht und ich habe meiner Freundin auch nicht davon erzählt, aber dann habe ich in meinem Kopf gebetet, Herr, bitte segne diese Jungs, Herr, begegne ihnen, fülle sie mit ihrem Frieden und ja, segne sie einfach. Und Herr Jesus, bitte, bitte, stell ganz, 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 ganz viele Engel um uns herum und bitte mach, dass uns nichts passiert und dass wir hier heil wieder aus dieser Situation kommen. Und wirklich ganz, ganz kurz nach diesem Gebet sind alle Jungs im gleichen Moment aufgestanden und ohne noch irgendein Wort zu sagen, einfach gegangen. Und meine Freundin und ich, wir gucken uns mit offenem Mund an und waren so, was? Was ist jetzt passiert? Wie kann das sein? Warum sind sie einfach gegangen? Warum haben sie nichts mehr gesagt? Und ich muss peinlicherweise zugeben, dass ich in dem Moment selber gar nicht richtig gecheckt habe, dass das eine Antwort auf mein Gebet war. Und erst so 15 Minuten, nachdem ich ausgestiegen bin, war ich so, warte, Moment mal, du hast gerade gebetet? Dann sind die Jungs auf einmal aufgestanden und haben, ohne noch etwas zu sagen, sind sie einfach gegangen. Ah, danke Jesus, danke, danke, danke. Und das war die Geschichte, die ich im Kopf hatte, als ich dann nach Kamerun gegangen bin. Und dann waren wir in Kamerun, ja, wir haben dort unsere Arbeit gemacht, wir hatten eine gute Zeit, es war nicht immer ganz einfach. Und dann kam im Februar Corona. Corona hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Auf einmal war alles nicht mehr so wie vorher und das hat auch uns in Kamerun betroffen. Allerdings ist Corona erst relativ spät auch in Kamerun angekommen und war auch erst relativ spät wirklich Thema in Kamerun. Und natürlich, wir haben es in den Nachrichten mitbekommen, wir haben es von unseren Eltern mitbekommen. Aber so, ja, so richtig greifbar, welches Ausmaß Corona nimmt, hatten wir zu diesem Zeitpunkt nicht, wahrscheinlich viele andere in Deutschland selber auch nicht, aber ja, während in Deutschland fast Lockdown war, war in Kamerun für das erste Mal das Wort Corona so ungefähr. Ja, und dann waren wir in Kamerun und dann fing dort auch langsam an, dass Corona Thema wurde und dass, wenn wir draußen waren, haben Leute uns Corona-Beleidigungen hinterhergerufen, weil sie uns Weiße mit Corona assoziiert haben und uns Weißen auch irgendwo die Schuld für Corona im Land selber gegeben haben. Und also da waren wir noch in unserer Stadt und das hat schon irgendwie so ja, eine gewisse Form des Unwohlseins in uns ausgelöst und wir sind nicht mehr so gerne rausgegangen, weil wir auch nicht wussten, schaukelt sich das jetzt irgendwie hoch und kann es aufgrund dessen dann irgendwie noch gefährlich für uns werden, weil wir ja sowieso schon dadurch, dass wir weiß sind und dann auch noch, dass wir junge Mädels waren, einer gewissen Form der Gefahr ausgesetzt waren, ist leider einfach so. Ja, und dann, genau, dann wurde Corona immer mehr Thema. Und dann brach bei uns in der Stadt, ja, brachen Aufstände aus, die ja bürgerkriegsähnliche Zustände angenommen haben. Und zwischenzeitlich, während wir dann dort waren, war auch die Rede davon, die Polizei hat jetzt die Stadt verlassen, weil ihnen das zu gefährlich wird und sie Angst um ihr eigenes Leben haben. Und wir saßen da als junge weiße Mädels und waren so, Hilfe, was machen wir jetzt? Und ja, wir wussten ja nicht, was da jetzt noch auf uns zukommen würde. Und während wir in dieser, ja, in dieser Krisensituation quasi saßen, riefen uns unsere Eltern an und sagten uns, hey, wir möchten bitte, dass ihr euch überlegt, ob ihr nicht wieder früher zurückkommt, weil wir Angst haben, dass die Grenzen schließen, keine Flugzeuge mehr fliegen und ihr dann nicht mehr aus dem Land rauskommt. Und dann hatten wir einmal auf der einen Seite ja die Krisensituation in der Stadt selber und die große Entscheidung, vor der wir jetzt standen, verlassen wir das Land oder verlassen wir das Land nicht. Weil wie ich ja vorhin schon gesagt habe, war es zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig greifbar, wie gefährlich Corona oder was heißt wie gefährlich Corona wird, welches Ausmaß Corona noch annehmen würde. Wir waren im Überlegen, ja, selbst wenn die Flugzeuge jetzt nicht mehr fliegen, kann ja sein, dass die in einem Monat wieder fliegen und im August, wenn wir wieder zurückfliegen würden, würden sie auch wieder fliegen, gar kein Problem. Nee, im Mai, genau, im Mai wollten wir eigentlich zurückkommen. Ja, und dann hatten wir halt diese große Entscheidung, fliegen wir jetzt oder fliegen wir nicht. Wir wollten ja unseren Eltern gehorsam sein, wir wollten aber auch Gott gehorsam sein. Wir wussten nicht, was ist jetzt Gottes Wille, möchte er, dass wir hier bleiben oder möchte er, dass wir gehen. Und ja, die Aufstände, die nahmen immer mehr, ja, die wuchsen immer und es wurde immer gefährlicher. Und wir wussten auch ganz genau, diese Menschen wissen alle, wo wir wohnen. Wenn jetzt die Polizei nicht mehr hier in der Stadt ist und sich das alles hochschaukelt, ist es auch nicht ja, unwahrscheinlich, dass die vielleicht plötzlich vor unserer Haustür stehen. Ja, und dann saßen wir da halt und mussten diese große Entscheidung treffen, fahren wir jetzt oder fahren wir nicht? Und ehrlich, ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Schon im Kleinen bin ich wirklich, wirklich schlecht da drin. Aber dann so eine große Entscheidung unter solch einem Zeitdruck zu treffen, das war wirklich nicht ohne. Und ja, es war eine wirklich schwierige Zeit für uns, die wirklich sehr an unsere Nerven gezerrt hat. Ja, und ich hätte mich am allerliebsten einfach in mein Bett gelegt, hätte die Decke über meinen Kopf gezogen, hätte gewartet, bis alles vorbei ist oder irgendjemand die ganzen Entscheidungen für mich getroffen hätte, weil zu dem Zeitpunkt auch gerade kein Verantwortlicher für Ort da war und wir Mädels quasi die Entscheidung selber treffen mussten. Und ja, wir waren einfach super überfordert mit dieser Situation. Und dann bin ich auf das Lied gestoßen, Mein Gott ist größer vom Glaubenszentrum. Und in diesem Lied heißt es, Mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Er ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand und größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Und dieses Lied hat mir in diesem Moment eine so unglaublich große, dolle Kraft gegeben. Und ich habe mich hingekniet und Gott einfach diese ganze Situation hingegeben. Und ich habe gesagt, hey, ich gebe dir das, du weißt, was passiert, deine Wege sind größer, du stehst über diesem Ganzen und du wirst es zum Guten wenden. Und ja, ich gebe es dir einfach ab und es liegt in deiner Hand und nicht mehr in meiner Hand. Und ab diesem Zeitpunkt hat es angefangen, dass ja ein tiefer Friede in mir hochgestiegen ist und ich mir keine Sorgen mehr gemacht habe und ich das alles einfach ja an Gott abgeben konnte und wusste, er hält es jetzt in seiner Hand und es liegt jetzt an ihm, was passieren wird. Ja, und wir haben uns dann dazu entschieden, wir verlassen das Land früher, dann war aber die große Frage, kriegen wir überhaupt noch einen Flug? Hat dann glücklicherweise noch geklappt, wir haben unseren Flug umbuchen können, wir haben dann ein Zugticket gebucht, um nach Yaoundé zu fahren, in die Hauptstadt, weil man nur von dort aus fliegen kann. Dann kam der Morgen, wo wir eigentlich nach Yaoundé fahren wollten. Dann bekamen wir die Nachricht, die Bahn fährt nicht mehr. Das heißt, wir saßen in dieser Stadt mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen und kamen nicht mehr raus. Glücklicherweise, beziehungsweise Gott sei Dank, war Markus Herrmann, der Missionar, auch dort vor Ort. Und der hat sich dann auch kurzfristig dazu entschieden, das Land auch zu verlassen. Und der hatte ein Auto und dann konnten wir mit dem Auto in die Hauptstadt fahren. Das war eine Abfahrt von ungefähr 12 Stunden und wir saßen zu viert hinten auf dem Rücksitz, also wo man eigentlich nur zu dritt sitzt, mussten 12 Stunden lang quasi durchfahren, was ja nicht einfach war, aber ja, es war wirklich eine Fahrt, bei der alles glatt gelaufen ist, und das ist in Kamerun wirklich nicht selbstverständlich, weil ja einfach die Straßen in einem sehr schlechten Zustand sind, das heißt, man hat ständig irgendwelche Autopannen und man wird ganz häufig kontrolliert und die Leute sehen die weiße Haut, sie wittern Geld, dann machen sie irgendwelche Probleme und ja, man ist da ständig mit irgendwelchen Problemen konfrontiert. Und bei dieser Autofahrt hatten wir kein einziges Problem. Wir hatten keine Autopanne, wir hatten keine Kontrolleure, die irgendwelche Probleme gemacht haben. Und wir sind einfach angekommen in der Hauptstadt, ohne dass irgendwas passiert ist. Und wir sind sicher angekommen, keine Autopanne, auch kein Überfall, was auch nicht unwahrscheinlich ist, weil wir die Nacht durchfahren mussten, was in Kamerun sehr gefährlich ist. Und dann waren wir in der Hauptstadt, waren super froh, dass wir angekommen sind. Und keine 24 Stunden vor dem Flug bekamen wir die Nachricht, der Flug wurde storniert, findet nicht statt. Und wir waren Mist. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Und dann fing langsam an, dass die Rückholaktionen in die Wege geleitet wurden. Allerdings stand Kamerun dann nicht unbedingt an oberster Stelle, weil nicht so viele Leute in Kamerun waren und ja erst die ganzen Touristen und so zurückgeholt werden sollten. Und deswegen war die große Frage, wann kommen wir heraus oder kommen wir überhaupt raus? Hat die Regierung Kamerun überhaupt auf dem Schirm? Handelt es sich jetzt um Tage, handelt es sich um Wochen, handelt es sich um Monate? Wussten wir nicht einzuschätzen. Aber wirklich, diese Zeit, also obwohl wir so eine große Ungewissheit hatten, hatten wir so eine tolle Zeit dort. Wir waren so erfüllt mit Frieden und wir hatten so eine gute Gemeinschaft und so, ja, auch so einen Spaß miteinander. Ich glaube, in meiner ganzen Zeit in Kamerun habe ich nicht halb so viel gelacht wie in dieser Zeit, als wir da in Yaoundé saßen, weil wir das einfach alles Gott abgeben konnten und wir wussten, Gott hält das in seiner Hand und Gott wird es zum Guten wenden und ja, wir können Gott da einfach vertrauen. Und ja, es haben auch ganz, 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 ganz viele Leute für uns gebetet und da auch von meiner Seite ein riesengroßes Dankeschön an euch. Danke, dass ihr für uns gebetet habt, dass ihr mit uns gefiebert habt, dass ihr an uns gedacht habt. Und das war etwas, was mir in dieser Situation wirklich sehr, sehr viel Kraft gegeben hat, zu wissen, dass in Deutschland zu Hause viele Menschen sitzen, die an mich denken, die ja für mich beten und mich durch diese Zeit tragen. Und ich glaube, dass wirklich eure Gebete, ja, manch ein Engel zu uns geschickt hat, der uns vor schlimmeren Dingen bewahrt hat und ja, dass eure Gebete uns durch diese Zeit wohlbehütet geführt haben. Und ja, wir saßen dann, ja genau, wir waren dann in der Hauptstadt und dann kam auch noch die Nachricht vom Außenministerium, wir dürfen nicht mehr aus dem Haus, ist zu gefährlich für uns, weil sich wirklich mittlerweile ein tiefer Hass entwickelt hat und es auch körperliche Übergriffe gab und in einem Land auch jemand umgebracht wurde aufgrund dessen. Ja, und dann war halt diese große Frage, was passiert jetzt, kommen wir hier lebend wieder raus und keine Ahnung. Und ja, glücklicherweise haben wir dann nach 2 Wochen, oder Gott sei Dank, haben wir nach 2 Wochen einen Flug bekommen. Und dann war die Frage, okay, wir kriegen jetzt den Flug, aber wir fliegen nach Brüssel. Und in Europa waren da schon die Grenzen zu und dann war die Frage, kommen wir wieder aus Brüssel raus oder müssen wir jetzt erstmal unsere Zeit in Brüssel absitzen, bis die Grenzen wieder geöffnet werden. Und auch das war, also zum einen war der Flug problemlos, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen problemlosen Flug. Und mein Vater konnte einfach über die Grenze fahren, konnte uns abholen und wieder ohne Probleme aus dem Land rausfahren und uns nach Hause bringen. Und wirklich, ich bin Gott so unglaublich dankbar dafür, dass das alles ja, sich so zum Guten entwickelt hat und dass uns nichts passiert ist und wir heil wieder aus diesem Land rausgekommen sind. Und dass ich auch durch diese Zeit so ein großes und tiefes Gottvertrauen entwickeln konnte. Und ja, dass ich einfach dadurch weiß, mein Gott ist größer, mein Gott steht da drüber und ich kann Gott meine Sorgen abgeben und ich muss keine Angst haben, weil mein Gott ist da und mein Gott steht da drüber. Und ich bin mit ja, der Erwartung irgendwie oder der Hoffnung nach Kamerun gegangen. Ich werde ganz viele große Wunder erleben, weil die Missionare, die nach Afrika gehen, die erzählen immer die krassesten Geschichten von Heilung. Und ich weiß nicht, dann kommt eine Schar von Engeln und schmeißt sich vor die Menschen und fängt irgendwelche Kugeln ab. Also man malt sich dann ja irgendwelche krassen Sachen aus. Und was soll ich sagen, ich bin nach Kamerun geflogen und es ist nichts passiert. Ja, und dann war ich hier beim Lobpreisabend und ich habe davon erzählt, aber habe halt rückwirkend doch gemerkt, dass Gott sehr, sehr oft seine Hand über mich gehalten hat und dass Gott auf mich aufgepasst hat, was mir aber auch erst im Nachhinein bewusst geworden ist. Und danach kam jemand aus der Gemeinde auf die Bühne und hat mir gesagt, hey Rahel, ich habe den Eindruck von Gott, dass ich dir sagen soll, du hast in den 7 Monaten Kamerun mehr Wunder erlebt als manche Menschen in 7 Jahren Mission. Und du hast diese Wunder nicht mitbekommen, weil Jesus dich so sehr liebt. Und ich war so, hey, ja cool, aber verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Warum habe ich die Wunder nicht erlebt, weil Gott mich so sehr liebt? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und ich bin mit einem riesengroßen Fragezeichen in meinem Kopf nach Hause gefahren und habe drüber nachgedacht. Und dann ist mir ein Bild eingefallen, das ich mal im Internet gesehen habe. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, deswegen habe ich es euch gemalt. Einmal die Folie. Ich glaube, man versteht trotzdem, worum es geht. Passiert, warum hast du nicht auf mich aufgepasst? Und dann dreht er sich um und sieht Jesus da stehen, wie er mit ausgebreiteten Armen vor ihm steht und diese ganzen Steine abfängt, die auf ihn einprasseln. Und ich glaube, ganz ehrlich, der Teufel war nicht froh darüber, dass wir da in Kamerun waren und das Evangelium verbreitet haben. Ich bin davon überzeugt, dass der Teufel ganz schön viele große Felsbrocken auf uns geschmissen hat und uns daran hindern wollte, dass wir dort ja das Evangelium verkünden. Aber ja, Jesus stand davor und Jesus hat diese Steine abgefangen. Und ja, dieses, dass ich das nicht mitbekommen habe, weil Jesus mich so sehr liebt, erkläre ich mir damit, dass die Sachen, die ich erlebt habe, die reichen mir aus. Also wirklich, da waren Sachen, das ist mir in dem Moment auch gar nicht so bewusst geworden, aber als ich dann in Deutschland war, konnte ich über diese Sachen nicht reden, ohne anzufangen zu weinen, weil ich da noch so viel verarbeiten musste. Und hätte ich da noch mehr erlebt, ich glaube, da hätte ich noch mehr dran zu beißen gehabt. Und dadurch, dass Jesus sich da vorgestellt hat und mich nur diese kleinen Kieselsteine hat abbekommen lassen, ja, geht es mir jetzt gut, ich konnte die Sachen gut verarbeiten und ja, ich habe jetzt ein großes Gottvertrauen. Ich weiß, mein Gott ist größer, mein Gott steht vor mir, mein Gott hält diese Steine auf. Und ja, so ein ganz runtergebrochenes Beispiel, ich bin zum Beispiel von einem Motorrad angefahren worden dort und ein gebrochener Fuß, gebrochenes Bein ist nicht ohne in Afrika, aber ich hatte nur eine ganz, ganz kleine Schramme, aber dieser Zusammenstoß mit dem Motorrad hat dafür gesorgt, dass sobald ich in Kamerun ein Motorrad gehört habe, bin ich in den nächsten Straßengraben gesprungen und habe mich in Sicherheit gebracht, weil ich damit gerechnet habe, gleich passiert wieder irgendwas. Und halt so schon an dieser kleinen Situation merkt man, das beschäftigt einen, das, was man erlebt, und das lässt einen nicht kalt. Und ja, dass es da gut war, dass ich nicht noch schlimmere Sachen erlebt habe. Ja, genau. Dann übergebe ich an Simeon.
Lassen, was ihr denn meint. Die Frage ist, Kinder haben eine besondere Fähigkeit. Was glaubt ihr, welche das ist? Ehrlichkeit, Unvoreingenommenheit. Vertrauen.
Staunen.
Offenheit. Was war noch?
Staunen.
Staunen.
Heiligkeit.
Oh, mit so viel Rückmeldung habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Sie glauben alles. Sie glauben alles. Ja, sehr schön. Super, mit so viel Rückmeldung habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich habe gar nicht so viel, dass der Geist das irgendwie so in mein Herz oder diese Frage auf mein Herz gelegt hat. Ich musste gar nicht so viel selber nachdenken, sondern Gott hat mir direkt die Antwort quasi mit aufs Herz gegeben. Und das, was Gott an der Stelle zu mir gesagt hat, ist, dass Gott die Fähigkeit besitzen, Gleichheit und Gleichartigkeit zu erkennen und zu sehen. So, das war dann erstmal alles. Dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das erstmal so hin. Und habe aber gemerkt, so dieser Gedanke hat mich irgendwie nicht losgelassen und hat immer wieder irgendwie mir nachgewirkt und habe dann viel darüber nachgedacht. Und habe dann irgendwann, bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen, okay, da ist echt eine Menge an Wahrheit drin. Und habe dann gesagt, naja gut, ne, ich habe ja selber zwei Mädels zu Hause und hier und da. Und musste ganz oft so an die Kindergartenzeit denken und habe gedacht, wie toll Kinder eigentlich miteinander spielen können. Und wie unbeschwert sie das tun. Ne? Und da geht es gar nicht darum, wie sieht der andere aus und ist er jetzt dick, ist er dünn, ist er groß, ist er schwer, kommt er aus Afrika, kommt er aus Asien, was auch immer. Sondern das Hauptding ist, dass sie miteinander spielen können und dass sie Zeit miteinander haben und dass das eine Gemeinsamkeit ist und eine Gleichartigkeit da gibt. Und ich habe gedacht, wie oft haben wir als Erwachsene das verlernt. Ne? Wir leben so vor uns hin. Und wir sind ja im Laufe unseres Lebens auch irgendwie dazu erzogen worden, eigenständig zu sein, eine eigene Persönlichkeit zu haben, irgendwas zu haben, was uns besonders macht, uns auch ein bisschen ein Stück weit abzusetzen von anderen, dass wir oftmals, glaube ich, verlernt haben, uns auf was Gleiches zu fokussieren, etwas Gleiches in dem anderen zu sehen und zu sagen, okay, was ist eigentlich das, was uns verbindet und das, was uns was ermöglicht, Beziehungen zueinander zu haben. Also was habe ich mir gedacht, was ist der Nutzen dieser Fähigkeit und was bringt uns das? Und die Antwort ist, Beziehung, Leben und Gestalten ist das Ziel und der Nutzen dieser Fähigkeit. Und ich glaube, dass Kinder das ganz, ganz toll können und dass sie sich da gar nicht so viel bemühen müssen und dass sie da gar nicht viel Stress mit haben, sondern dass sie einfach das erkennen und sehen und sagen, hey, da will jemand mit mir spielen und es ist völlig egal, wie der aussieht und völlig egal, was er tut, ne, ob das ein Erwachsener ist, ob das ein gleichaltriges Kind ist, ob das ein älteres Kind ist. Wir erleben das jetzt auch bei uns in der Nachbarschaft und so, wenn ein Kind vorbeikommt und die wollen irgendwie gemeinsam Fahrrad fahren, dann ziehen die los und fahren Fahrrad. So, ne? Wenn jetzt jemand bei mir klingeln würde, ne, und ich kenne den Mann nicht oder die Frau und sagt, sollen wir mal eine Runde Fahrrad fahren? Wir sagen, ja, vielleicht morgen oder so. Ne? Und dann schnell irgendwie die Tür zu und dann ist das Ding irgendwie gegessen. Ne? Also das Ziel dieser Fähigkeit ist, Beziehung zu leben und Beziehung zu gestalten. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir in unserem Leben sind oft, glaube ich, wie gesagt, dazu erzogen worden und Teil unserer Entwicklung und unserer Sozialisation ist so, dass wir uns auf uns konzentrieren. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es jetzt schwer oder ist es einfach für uns als Menschen, vielleicht auch für uns als Christen, da irgendwie Gemeinsamkeit, Gleichheit, Gleichartigkeit zu erkennen? Meine erste spontane Antwort war, ja, ist ja eigentlich ganz einfach, ne? Kann ja nicht so schwer sein. Aber wenn man mal so ein bisschen genauer in sich hineinhorcht und mal guckt und vielleicht so ein paar Situationen reinschaut, dann glaube ich, ist es gar nicht so leicht, sich da immer wieder darauf zu fokussieren, das Gleiche zu erkennen. Ich weiß, wir hatten damals in der Gemeinde, wir waren ja viele Jahre als Familie auch in einer anderen Gemeinde, ich bin ja auch in einer anderen Gemeinde groß geworden, gab es immer einen Mann, der regelmäßig zu uns in die Gemeinde kam. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, der war so von seiner Lebensart her und von dem, wie er so auch gekommen ist, wirklich völlig fremd. Ne? Also hat nicht so in das Gemeindebild gepasst. Wir waren in einer Gemeinde verortet, die so in einem sozialen Brennpunkt war. Also es war auch viel Armut so drumherum. Und dieser Mann hat irgendwann mal mitbekommen, in der Gemeinde gibt es nachher mal einen lecker Kaffee und lecker Kekse, dann kann ich hin, da kriege ich immer was zu essen und das ist auch völlig gut. Und so kam dieser Mann eben immer, aber eigentlich mit dem Ziel, ja, ich kann auch mal auf jeden Fall am Ende was essen und das ist auch gut so. Und es hat aber eine relativ lange Zeit gedauert, bis Menschen sich auch so mit dem so ein bisschen beschäftigt haben und denen irgendwie gesagt haben, ja komm, lass mal mit dem ein bisschen quatschen, weil er eben anders aussah, ne? Und weil er vielleicht an der Stelle auch manchmal ein bisschen anders gerochen hat oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall schwierig. Er war anders, ne? Er war nicht gleich und er hat auch irgendwie nicht in das Bild gepasst. Aber es war eben auch schwierig. So. Und da war für mich so in der Vorbereitung, habe ich gedacht, so ja, das ist genau die Situation. Ne? Wie, ne, da sehen wir da das Gleiche, die Gleichartigkeit oder sehen wir da den Unterschied? Und in der Situation muss ich ganz klar sagen, dass ich auch oft da sonntags saß und ich habe eben eher die Unterschiede gesehen und nicht das Gleiche. Eine andere Geschichte, um das zu verdeutlichen, war auch, als ich so die ersten oder das erste, zweite Mal gepredigt habe in der Gemeinde. Ich war, weiß ich nicht, 19, 20 Jahre alt. Mir war es völlig Wumpe und egal, wie ich angezogen war und so, habe gedacht, bringst das jetzt irgendwie hinter dich. Hauptsache, es kommt an, was du dir irgendwie vorbereitet hast. Meine Haare wahrscheinlich irgendwie völlig durcheinander. Und habe dann meine Predigt gemacht und hier und da. Und habe das auch für mich dann ganz gut hingekriegt. Und am Ende kam aber ein lieber Bruder zu mir und hat gesagt, hör mal, das war okay, nur eins mal bitte beim nächsten Mal anders, machst ein bisschen vernünftige Frisur. Ne? So, und dann habe ich gesagt, oh, okay, habe ich verstanden, ne? Habe ich selber vielleicht vorher auch schon ein bisschen geahnt. Aber auch da an der Stelle war der Unterschied das, was irgendwie am Ende gezählt hat. Ne? Also die Frisur, die vielleicht nicht ganz gepasst hat, ich hoffe, heute passt es, war das, was irgendwie, wo man sich dran aufgehängt hat, wo der Blick hängen geblieben ist und gesagt hat, okay, alles andere hat irgendwie gepasst und schön, dass wir Brüder und Schwestern sind und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass wir demselben Gott dienen und so. Das wären alles, wäre alles an der Stelle die Gleichartigkeit gewesen. Aber auf der anderen Seite ist da eben auch der Unterschied und den haben wir ganz oft, glaube ich, als Menschen und als erwachsene Menschen im Blick. Wie so oft haben wir als Kinder Gottes natürlich auch den Wunsch und die Vorstellung, auf Gott zu schauen. Und das will ich natürlich hier und heute auch machen. Auch in der Vorbereitung habe ich gesagt, hey, wie ist es eigentlich mit Gott und wie ist es mit Gott als unserem Vorbild? Und das Erste, was mir eingefallen ist und was mir natürlich auch aufs Herz gekommen ist, ist, Gott wurde uns Menschen gleich. Ja, Gott allein, der heilig ist und der in seinem wunderschönen Himmel irgendwo lebt und ein völlig schönes Leben vermutlich hatte, hat irgendwann die Entscheidung getroffen, hat gesagt, hey, mache ich mir gleich. Ne? Die mache ich mir gleich, aber auch ich bin bereit, in Jesus Christus den Menschen gleich zu werden und dann ein Stück weit ihnen zu begegnen. Und da ist auch wieder das, was ich meine, was ich zu Eingang gesagt habe, das Ziel und das Ziel dieser Fähigkeit, Gleichartigkeit zu erkennen, Gleichheit zu sehen, ist letztlich Beziehung zu bauen. Und ich glaube, dass Gott das verstanden hat und dass Gott uns das und dass wir das anhand Gott schon sehen können, dass wir ihn sehen. Und deswegen habe ich das einfach mal in ein ganz schönes Prinzip formuliert. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist Gleichheit erkennen und herstellen, um Beziehung zu bauen. Wir sehen es bei Gott, wie gesagt. Er hat uns selber als gleiche Wesen, als gottgleiche Wesen erschaffen und hat dann das Paradies und hat die Welt erschaffen und hat den Menschen Adam und Eva da reingesetzt, um Beziehung zu haben zum Menschen. Und hat dann eben, wie auch eben schon gesagt, am Ende auch durch Jesus Christus den großen Schritt gewagt und hat sich selber den Menschen gleich gemacht, um Beziehung noch mal mehr möglich zu machen, weil das natürlich gestört war, die Beziehung durch die Sünde, die wir haben in unserem Leben. Und da hat Gott auch an der Stelle Gleichheit hergestellt, um Beziehung zu uns aufzubauen. Also glaube ich, dass das für uns als Christen vielmehr auch eine ganz große Herausforderung ist, auch eine große Aufgabe ist, dass wir hier in der Gemeinde, aber auch in unserem Umfeld, in den Familien, auf dem Arbeitsplatz, dass wir da vielleicht ganz neu lernen, diese Fähigkeit neu zu entdecken für uns und in uns, immer wieder zu sehen, okay, wo ist denn die Gleichartigkeit und wo ist denn das Gleiche in meinem Gegenüber, um Beziehungen zu ermöglichen, damit ich an der Stelle auch weiterkomme. Ich glaube, dass das Gottes Wille für unser Leben ist und dass das Gottes Wille für unser Christsein ist, und dass wir da einfach auch hineinwachsen dürfen. Ich möchte mit euch noch in einen Bibelvers schauen, 1. Korinther 9, 19 und die folgenden, die werden wir jetzt gemeinsam lesen. Ja, brauche ich schon fast eine Brille. Jetzt muss ich einmal. Okay, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber, ich lese mal so, das funktioniert besser. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Obwohl das nicht mehr der Fall ist, denn ich möchte auch diesen Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Paulus hat es verstanden an der Stelle. In dem Kapitel, wenn man da mal ein bisschen vorher auch nochmal guckt, führt Paulus nochmal so ein Stück weit aus, so sein Leben, sein Dienst. Da geht es um Verzicht auch, da geht es auch um Freiheit. Er bringt da zum Beispiel das Beispiel einfach an, dass er darauf verzichtet hat, irgendwie ein Gehalt zu kriegen für seine Arbeit, führt aber auch aus, dass er eigentlich jedes Anrecht hätte, ein Gehalt zu kriegen, einen Lohn zu kriegen für das, was er gemacht hat, da er sich ja voll und ganz dem Evangelium hingegeben hat, und führt das so ein bisschen als Vorbereitung dann aus, bevor diese Textpassage dann kommt, macht aber deutlich dadurch, dass er im Prinzip ein Recht hat, ne? Und dass er mit allem, was er ist und war, sagen könnte, hey, ich mache hier was und eigentlich verdiene ich dafür auch meinen Lohn und den könnte ich auch anfordern, dann würde ich den auch kriegen. Und Paulus sagt aber, das mache ich aber nicht, weil Jesus mich dazu berufen hat und weil ich freiwillig darauf verzichte. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für uns an der Stelle zu verstehen. Natürlich dürfen wir auf unsere Einzigartigkeit stolz sein. Wir dürfen darauf stolz sein, dass wir sind, wer wir sind und dass Gott uns zu dem gemacht hat und dass wir weitergehen und dass wir unser Lohn kriegen und dass wir ein Anrecht auf Dinge haben. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir das auch abgeben dürfen, um letztlich Menschen zu erreichen, um ein Ziel zu erreichen, dass das uns wichtig ist. Und das macht Paulus an der Stelle, bevor es eben zu dieser Bibelstelle kommt, deutlich. Und ich glaube, dass dieser Freiheitsgedanke ganz wichtig ist, auch für unser Thema hier, dass wir uns darauf einlassen können, dass wir die Fähigkeit erlernen, uns auf den anderen zu konzentrieren und zu sagen, hey, egal was jetzt mich betrifft, ob das jetzt, wenn wir in dem Beispiel von eben, was ich erzählt habe, bleiben, ob das jetzt komisch riecht oder ob der Typ komisch aussieht, ist jetzt mal völlig egal, weil ich habe die Freiheit zu sagen, okay, ich gehe hin und ich erkenne das, was gleich ist und ich erkenne das, um eben Beziehung zu bauen. Und was dann weiterkommt, Paulus, so wie wir ihn kennen, ist das natürlich wahnsinnig toll, so wie er das macht und dass er das auch kann. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall noch lange, bis ich an dem Punkt bin. Aber er macht das so schön deutlich in diesem Bibelvers, dass er sagt, und da, wo ich einem Juden begegne, da bin ich ein Jude. Und da, wo ich einem Griechen begegne, da bin ich ein Grieche. Ich glaube, dass da ganz viel dass das eine große Herausforderung ist an vielen Situationen. Ich wünsche mir das für mich. Ich wünsche mir das für mich, dass ich vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren sagen kann, hey, das kriege ich inzwischen ganz gut hin. Dass wenn ich, weiß ich nicht, einem Obdachlosen begegne, dass ich auf die Ebene gehen kann und dass ich die Gleichartigkeit erkennen kann und mich darauf einstellen kann. Und auch die Freiheit zu haben, zu sagen, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, dass das gar nicht der Fokus ist, sondern darum, dass es geht, das Herz zu erreichen und den Menschen zu sehen und zu sagen, hey, dich will ich erreichen und dich will ich sehen. Und alles andere ist erstmal egal. Dann ist die Frisur egal, dann ist die Herkunft egal. Und das ist ja gerade in diesen Tagen, gerade auch in Deutschland, glaube ich, umso wichtiger, dass wir das als Christen umsetzen lernen und dass wir da hineinwachsen in diese Fähigkeit. Es gibt noch eine weitere Bibelstelle, die ich mit euch angucken will, die mich auch absolut fasziniert hat und die da genau in die gleiche Kerbe schlägt. Ja. Johannes 8, 1 bis 12. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst denn du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Ich kriege da eine Gänsehaut, wenn ich das jetzt auch nochmal lese. Ich finde es absolut faszinierend, wie Gott und wie Jesus da reagiert. Und was er letztlich tut, ist, die ihn anklagen wollen, die ihn eigentlich eine Falle gestellt haben, mit dem zu konfrontieren, was sie mit der Sünderin, mit der Ehebrecherin gleich haben. Das finde ich faszinierend, dass Jesus, klar wusste Jesus wahrscheinlich vorher schon, was die wollten und das ist klar, aber dass er an der Stelle sie selber an der Gleichartigkeit packt und sagt, hey, guck mal, natürlich hat die an der Stelle einen Fehler gemacht und natürlich ist das nicht richtig, was sie getan hat, aber ihr seid an der Stelle nicht besser. Und der besser ist, der soll den ersten Stein werfen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Aber das hat das auch nochmal für mich so unglaublich auf den Punkt gebracht, dass wir diese Fähigkeit erlernen sollen, damit wir in der Lage sind, Beziehungen zu bauen. Und an der Stelle hat Jesus diese Frau erreicht und das Leben war ihr weiter möglich. Wahrscheinlich ein Leben, das sich danach verändert hat, das sich zum Besseren verändert hat. Und auch nur, weil Jesus auch an der Stelle wieder die Freiheit hatte, zu sagen, natürlich können wir die Frau jetzt steinigen und das ist Gesetz und das soll so sein. Aber sich an der Stelle so ein bisschen von diesem Gesetz frei zu machen, zu sagen, okay, es geht um den Menschen, es geht um diese Frau und die wollen wir gewinnen, so wie Paulus es zuvor in der Stelle geschrieben hat. Es geht darum, Menschen zu gewinnen für Jesus, für Gott. Und das hat Jesus an der Stelle auch gemacht und hat die Anklage im Prinzip wieder aufgehoben, hat einen Freispruch draus gemacht, indem er, wie gesagt, an der Stelle auch nochmal Gleichartigkeit hergestellt hat und die Ankläger so schockiert waren, so wie es auch da steht, dass sie sagen können, okay, irgendwo hat er recht und keiner von uns ist jetzt mehr in der Lage, da irgendwie zu verurteilen und da irgendwas Schlechtes zu machen. Das Lobpreisteam kann schon mal gerne mit nach vorne kommen. Und deswegen möchte ich gern das Prinzip, das ich eben einmal aufgestellt habe. Wer kann sich noch an das Prinzip erinnern? Genau. Das Prinzip war Gleichheit erkennen und herstellen, um Beziehungen zu bauen. Möchte ich an der Stelle einfach nochmal erweitern, weil ich glaube, dass das für uns als Christen ganz, ganz wichtig ist, da einfach nochmal vorwärts zu kommen und voranzukommen und dass das in uns groß wird, möchte ich an der Stelle erweitern und daraus machen, Gleichheit erkennen und herstellen, um Beziehungen zu bauen, damit Menschen Gott erleben. Und das wünsche ich mir für mich ganz persönlich in meinem Leben, dass ich da immer mehr hinkomme, dass ich ja von meinem Recht und von meiner Wohlfühlzone vielleicht auch immer wieder auch zurücktreten kann und sagen kann, hey, ich will das erkennen, was der andere mit mir gleich hat, um ihn zu erreichen, um ihm zu zeigen, dass Gott letztlich derjenige ist, der es gemacht hat und der uns gleich geworden ist, der die Sünde in fortgenommen hat durch Jesu Tod am Kreuz, um da wieder Beziehungen möglich zu machen, um Wiederherstellung zu ermöglichen. Da möchte ich das genauso erleben und umsetzen. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich jedem von euch. Und dazu wünsche ich uns und mir auf jeden Fall Gottes Segen und seine Führung. Amen. Mhm.